Wenn wir so an moderne Geschäftsprozesse und Automatisierung denken, dann haben wir ja oft diese Erwartung von absoluter, ja, klinischer Präzision im Kopf.
Absolut.
Das ist so ein bisschen wie in der klassischen Mechanik, weißt du, du drückst einen Knopf, ein Zahnrad greift perfekt in das nächste und zack, am Ende kommt genau das vorhersehbare, makellose Ergebnis raus.
Alles ist messbar.
Genau. Alles lässt sich in diese wunderschönen, sauberen Balkendiagramme pressen. Und das lieben wir ja.
Ja, das ist in der Tat ein extrem beruhigendes, fast schon verlockendes Weltbild für so ziemlich jede Führungsetage. Also Problem erkannt, Ticket im System erstellt und dann wird die Lösung automatisiert ausgeliefert.
Richtig. Die Management-Ebene liebt es halt, wenn Dinge so herrlich berechenbar und kategorisierbar sind. Aber, und das ist das große Aber, dann verlässt du halt die Theorie und betrittst die Welt der echten menschlichen Kommunikation und plötzlich fliegen dir diese schönen, sauberen Balkendiagramme komplett um die Ohren.
Oh ja, und wie?
Wir blicken da auf eine Landschaft im Kundenservice, die absolut nicht klinisch rein ist, sondern ehrlich gesagt ziemlich chaotisch. Und genau in dieses Chaos tauchen wir heute in unserer heutigen tiefgehenden Analyse ein.
Ein sehr spannendes Chaos, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Wir knöpfen uns heute nämlich die Quellen der neuesten Ausgabe des Fachmagazins SQT vor. Das steht übrigens für Service, Qualität, Technik. Genauer gesagt schauen wir auf die Ausgabe 02/2026.
Wir fokussieren uns heute intensiv auf das Editorial von Dennis Schottler und eine, ja, man kann es nicht anders sagen, extrem revolutionäre Titelstory. Wir müssen nämlich der Frage nachgehen, warum wir Kundenservice und künstliche Intelligenz bisher völlig falsch betrachten.
Das ist der Kern des Ganzen, ja?
Und wir schauen uns an, wie ein fiktives veganes Eis-Startup namens Onkel Olaf einfach mal eine ganze Branche auf den Kopf stellen könnte.
Was hier in dieser Ausgabe wirklich den Rahmen sprengt, ist dieser skizzierte Paradigmenwechsel. Also wir reden hier nicht über noch ein weiteres langweiliges Software-Update zur Effizienzsteigerung.
Nein, zum Glück nicht.
Es geht um eine fundamentale Neuausrichtung dessen, was Service eigentlich bedeutet. Und zwar lange, bevor ein Produkt überhaupt das Licht der Welt erblickt.
Okay, also lass uns das mal aufdröseln. Das Editorial reißt ein Thema an, das dir, mir und wirklich jeden da draußen im Alltag ständig begegnet. Einen Kundenservice anzurufen, das fühlt sich ja heutzutage oft an wie so ein Hindernislauf im Dunkeln.
Das ist ein guter Vergleich, ja.
Oder? Und das hartnäckigste Vorurteil, das momentan so durch die Chefetagen geistert, lautet doch, der Voicebot, also die KI, übernimmt die einfachen Standarddinger. Und sobald es irgendwie kompliziert wird, dann wird der Mensch dazu geschalten. Auf dem Papier klingt das wahnsinnig logisch. Aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, ist ein Anruf von einem echten Menschen überhaupt jemals wirklich einfach?
Nein, und das ist der absolute blinde Fleck in der aktuellen Theorie der Managementsysteme. Das Editorial trennt hier nämlich sehr scharf und vor allem sehr wichtig zwischen dem Was und dem Wie.
Okay, erklär das mal kurz.
Also das Was eines Anrufs mag inhaltlich ein absoluter Standard sein. Jemand möchte schlichtweg seine Adresse ändern oder eine Rechnung erklärt bekommen, vielleicht einen Termin verschieben.
Standardprozess X quasi.
Genau. Im Reporting-Dashboard sieht das am Monatsende fantastisch aus. 82% der Anrufenden wollten Standardprozess X.
Das sind dann diese sauberen Balken, von denen wir eben gesprochen haben. Das System suggeriert dir Transaktion erfolgreich abgeschlossen. War ja total simpel.
Exakt. Und dabei wird das Wie völlig ignoriert. Also die Art und Weise, wie dieses Anliegen eigentlich übermittelt wird.
Weil echte Menschen eben nicht aus einer, ich sag mal, schallisolierten Kabine anrufen und in druckreifen Sätzen sprechen.
Richtig. Die Realität sieht doch so aus, da ruft jemand aus dem vollbesetzten Bus an, während im Hintergrund ein Pressluftbohrer rattert.
Oh ja, den Klassiker kenne ich.
Oder die Person hat vielleicht einen starken Dialekt, ist nach einem langen Arbeitstag völlig gestresst, hat die Kundennummer verlegt und das ist das Beste, fängt erstmal an, die Lebensgeschichte der letzten 2 Wochen auszubreiten, bevor überhaupt klar wird, worum es geht.
Ja, und man sitzt da und denkt, worauf will er hinaus?
Oder, und das passiert am häufigsten, der Anrufer ist schlichtweg wütend und entlädt seinen gesamten Frust über das Unternehmen direkt an der ersten Instanz, die ans Telefon geht.
Also ist aus dem einfachen Standardfall Adresse ändern in der Praxis ein hochkomplexes, emotional komplett aufgeladenes Gespräch geworden.
Ganz genau.
Das heißt, wenn ich das richtig ableite, ist die eigentliche Schwerstarbeit für den Voicebot gar nicht das Ausführen der Transaktion in der Datenbank. Die wahre Meisterleistung ist es doch, dieses gesamte sprachliche und emotionale Durcheinander erstmal zu filtern, oder?
Das triffst du auf den Punkt. Der Bot muss zuhören, er muss Zwischentöne erkennen, im richtigen Moment nachfragen und den Kunden vielleicht sogar deeskalieren.
Krass.
Ja, nur um aus diesem riesigen Wust an völlig ungeordneten Informationen ein lösbares Anliegen zu extrahieren.
Wahnsinn. Das heißt, der Bot macht nicht die leichte Arbeit, sondern die schwerste.
Wenn man die Mechanismen dahinter versteht, wird klar, der Bot übernimmt die psychologisch und kognitiv anstrengendste Phase des gesamten Kundendialogs. Es geht da um Empathiesimulation und Strukturierung in Echtzeit.
Er muss quasi die Intention verstehen, obwohl der Mensch sie selbst noch gar nicht zielgerichtet formuliert hat.
Richtig.
Aber warte mal, da muss ich jetzt wirklich mal reingrätschen. Denn die Realität da draußen sieht doch komplett anders aus. Die Leute hassen Voicebots.
Oh ja?
Also wenn ich mich im Bekanntenkreis umhöre, ist die erste Reaktion fast immer ein genervtes Augenrollen. Oh Gott, bloß nicht diese automatisierten Stimmen, die mich in endlosen Schleifen festhalten und sowieso nichts verstehen.
Dieser Frust ist absolut real und Dennis Schottler greift das in seinem Text auch echt schonungslos auf. Das Faszinierende daran ist aber die psychologische Fehlattribution dieses Frusts.
Fehlattribution? Wie meinst du das?
Naja, der Ärger richtet sich vordergründig gegen die KI. Aber eigentlich ist die Technologie mittlerweile erschreckend gut darin, komplexe Sprache, Dialekte und Intentionen zu entschlüsseln.
Okay, aber auf wen sind sie dann wütend?
Der wahre Zorn der Kunden richtet sich gegen die rigiden, schlecht durchdachten Unternehmensprozesse im Hintergrund.
Ah, also ist der Bot eigentlich so eine Art hochqualifizierter Vermittler, der aber von den eigenen internen Richtlinien an die Kette gelegt wird?
Perfektes Bild.
Er könnte helfen, darf es aber nicht, weil das System dahinter, also die uralte Software oder irgendwelche Compliance-Regeln, es gar nicht zulassen.
Er ist im Grunde der Türsteher für ein kundenunfreundliches Design. Wenn das Backend-System nicht richtig vernetzt ist oder die internen Richtlinien keinerlei Kulanz vorsehen, dann prallt der Kunde unweigerlich gegen eine Wand.
Und der Voicebot kriegt es ab?
Genau. Der Voicebot wird lediglich als Sündenbock für ein katastrophales, starres Prozessdesign vorgeschoben. Die Leute hassen nicht die KI an sich, sie hassen Unternehmen, die KI als Schutzschild nutzen, um sich vor ihren eigenen Kunden zu verstecken.
Wow, das ist ein starker Gedanke. Wenn also schlechte Prozesse und im Nachhinein hastig aufgesetzte Kundenservices das eigentliche Problem sind, dann drängt sich mir da eine ziemlich radikale Frage auf.
Und die wäre?
Was passiert, wenn wir ein Unternehmen komplett rückwärts aufbauen?
Ha, jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil.
Genau. Was, wenn wir mit den Beschwerden und dem Kundendialog starten, bevor es überhaupt ein Produkt gibt? Und das bringt uns direkt zur Titelstory über Onkel Olaf. Hier wird es wirklich interessant.
Oh ja.
Die Story stellt uns dieses Startup für veganes Eis vor. Aber das Verrückte ist ja die Herangehensweise der Gründung. Dieses Startup engagiert ein Dialogcenter, bevor das Unternehmen überhaupt existiert.
Ja.
Also bevor auch nur ein einziger Eisbecher gemixt wurde. Das ist, als würde man die Feuerwehr einstellen, noch bevor man den Bauplan für das Haus gezeichnet hat. Warum tut man das?
Um das zu verstehen, müssen wir uns mal ansehen, wie Startups traditionell entstehen. Meistens hat jemand eine Vision, tüftelt so im stillen Kämmerlein, baut eine richtig schicke Marke, launcht das Produkt.
Und dann trifft diese reine Idee ungeschützt auf die unordentliche Realität.
Exakt. Kunden haben plötzlich Fragen, Lieferketten brechen zusammen, das Produkt hält im Alltag vielleicht gar nicht das, was es auf Instagram verspricht. Und wenn das Chaos dann perfekt ist, ruft das Management panisch nach einem Callcenter, um den Schaden zu begrenzen.
Der Text nennt das so wunderbar treffend den Notarzt der schlecht geplanten Kundenbeziehung, fand ich super.
Ein großartiger Begriff. Und dieser Notarzt soll dann Wunder vollbringen. Das hastig engagierte Callcenter bekommt ein Skript in die Hand gedrückt, eine knappe Liste mit FAQs und den völlig illusorischen Auftrag, die Marke nach außen hin perfekt zu repräsentieren.
Natürlich, alles extrem kosteneffizient.
Natürlich. Sie sollen billig sein, aber unfassbar menschlich und individuell wirken. Der Autor nennt diesen Konflikt die Quadratur des Headsets.
Die Quadratur des Headsets.
Es ist eine unlösbare Aufgabe.
weil der Service in diesem Modell immer nur als lästiger Reparaturbetrieb gesehen wird, der dem eigentlichen Unternehmen nachgeschaltet ist.
Und Onkel Olaf dreht diesen Spieß komplett um. Bei denen sitzt das Dialogcenter nicht als Reparaturbetrieb im Hinterhof. Es wird direkt in das Fundament des Unternehmens eingegossen.
Mhm.
Die Idee ist, dass dieses Center die Marke von Anfang an formt. Ein Unternehmen, das nicht von Minute 1 an mit seinem Markt kommunizieren kann, ist schließlich nur eine Behauptung mit Logo.
Das verändert halt die gesamte Marktdynamik. Das Dialogcenter fängt nicht an zu arbeiten, wenn die ersten Beschwerden auflaufen. Es nutzt seine Kernkompetenz, also das Fragenstellen, das aktive Zuhören, das Interpretieren von diesen feinen Zwischentönen, um das Produkt selbst durch den direkten Kontakt mit der Realität zu schleifen.
Also was bedeutet das alles? Sie haben die Skepsis der potenziellen Kunden im Grunde als Forschungs- und Entwicklungsabteilung instrumentalisiert?
Genau so ist es.
Lass uns mal kurz in die Evolution dieser Idee eintauchen. Das zeigt nämlich, wie mächtig dieser Ansatz ist. Die Ursprungsidee von Onkel Olaf war ja recht simpel. Tierfreies, veganes Eis. Gutes Gewissen, ein bisschen Haltung, fertig. Aber durch diesen frühen Dialogprozess fing das Ganze an zu mutieren. Plötzlich sprechen wir nicht mehr nur von Eis, sondern von einer Longevity-Food-Marke.
Ja, ein großes Buzzword.
Da habe ich direkt diese typische Selbstoptimierungsblase vor Augen. Also Leute in beigen Leinenhemden, die morgens ihren Chiasamenpudding abwiegen und parallel auf der App ihren Blutzuckerspiegel checken.
Der Artikel macht ja eine extrem wichtige psychologische Unterscheidung auf, die weit über das Thema Eis hinausgeht. Er trennt nämlich messerscharf zwischen Longevity und Healthspan.
Okay, wo ist da der Unterschied?
Longevity, also reine Langlebigkeit, ist im Grunde nur die nackte Mathematik des Überlebens. Das bedeutet, dass du dank medizinischer Versorgung vielleicht 103 Jahre alt wirst. Aber der Preis dafür ist oft immens.
Okay.
Was bringt dir die pure Lebensdauer, wenn du die letzten 30 Jahre deines Lebens primär damit verbringst, Tabletten nach Wochentagen zu sortieren und von einem Arzttermin zum nächsten zu pendeln?
Ja gut, das ist mathematisch gesehen ein Sieg, aber menschlich betrachtet eine ziemliche Niederlage, oder? Das ist ja reines Existieren.
Und genau da setzt das viel relevantere Konzept des Healthspan an. Healthspan fokussiert sich auf die Spanne der gesunden, aktiven, belastbaren Jahre. Es geht um die Zeit, in der du wirklich am Leben teilnehmen kannst.
Dass man auch was davon hat.
Genau. Du willst reisen, arbeiten, feiern, hervorragendes Essen genießen, ohne dass, und so wird es im Artikel treffend formuliert, sämtliche Gelenke gleichzeitig einen Betriebsrat gründen.
Ein tolles Bild. Es geht also um Genuss, der nicht mit so einem permanenten schlechten Gewissen erkauft wird. Genuss ohne diesen ständigen inneren Gerichtstermin, bei dem man sich für jede Kalorie, die man zu sich nimmt, rechtfertigen muss.
Mhm.
Ernährung als Strafvollzug war auch so ein Begriff aus dem Text, der mir echt hängen geblieben ist. Man will ja kein Eis essen, das einen schon von der Verpackung herab moralisch verurteilt, weil da nur irgendwelche Makronährstoffe draufstehen.
Richtig. Und um dieses klinische, strafende Gefühl zu vermeiden, kam wieder das im Fundament vergrabene Dialogcenter ins Spiel. Deren wichtigster Auftrag war es nämlich, der eigenen großartigen Idee konsequent zu misstrauen.
Und das ist ein brillanter Schachzug. Normale Marktforschung erschafft doch meistens nur so sterile Phantome. Da sitzen Leute im Meetingraum, kleben Post-its an die Wand und erfinden dann den urbanen Genussmenschen zwischen 35 und 55.
Die berühmt-berüchtigte Persona.
Genau. Diese Zielgruppe sieht auf den PowerPoint-Folien immer ganz toll aus, aber die existiert in der echten, chaotischen Welt ja überhaupt nicht.
Eben, das Dialogcenter hat stattdessen die rohe, ungeschönte Realität angezapft. Sie haben echte Menschen angerufen und nicht einfach stumpf gefragt, würdest du veganes Eis kaufen?
Sondern
sie sind tief in die Psychologie eingestiegen mit offenen Fragen. Also klingt vegan für dich nach Verzicht? Fühlt sich Premium Food im Alltag eher wie eine wohlverdiente Belohnung an oder wie eine elitäre Einschränkung?
Wahnsinn. Sie haben das Chaos der echten Sprache genutzt, um das Produkt einem Stresstest zu unterziehen, lange bevor auch nur ein Cent in die Produktion geflossen ist.
Sie haben herausgefunden, wo die emotionalen Widerstände der Kunden liegen und das Produkt direkt um diese Erkenntnisse herum designt. Anstatt später Einwände mühsam in der Hotline zu behandeln, haben sie die Einwände genutzt, um das Produkt im Vorfeld quasi unverwundbar zu machen.
Das ist wirklich smart. Und an dieser Stelle muss ich für dich als Hörer ein extrem wichtiges Detail hinzufügen. Dieses Start-up Onkel Olaf ist in Wahrheit ein Live-Experiment.
Richtig.
Es ist ein Arbeitstitel und ein reales Konzept des SQ-Herausgebers selbst. Er zieht dieses Projekt hoch, um der Branche ganz praktisch zu beweisen, dass dieser völlig umgekehrte Gründungsweg funktioniert. Sogar dieses schöne Bild des Eisladens auf dem Cover des Magazins, das ist eine reine KI-generierte Visualisierung.
Den Laden gibt es physisch noch gar nicht.
Genau. Es ist einfach eine faszinierende Demonstration, wie viel Macht in dieser konzeptionellen Vorabplanung durch echten Dialog steckt. Wenn man sieht, wie radikal solche Dialogstrategien ein Geschäftsmodell auf den Kopf stellen können, fragt man sich natürlich, wo schlägt diese Entwicklung noch ein?
Das wirft in der Tat eine wichtige Frage auf. Und das Magazin belässt es glücklicherweise nicht nur bei Onkel Olaf.
Genau, es wirft noch einige andere Scheinwerfer auf die Branche. Lass uns da mal kurzen Durchlauf machen, als kleine Leseempfehlungen. Die ergänzen diese Dynamik von Automatisierung und Menschlichkeit nämlich perfekt.
Gerne. Wir sehen diesen Umbruch ja auf fast allen Ebenen. Es gibt da zum Beispiel den Artikel, wie Voice AI Arbeitsprozesse verändert. Das ist ein Ausblick auf die Zukunft der Arbeit, in der wir kaum noch tippen, sondern gesprochene Sprache zur wichtigsten Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine wird.
Und da sind wir dann auch direkt bei Agentic AI. Die Leseempfehlung Agentic AI braucht Evaluation zeigt nämlich auf, warum KI-Systeme, die nicht nur antworten, sondern selbstständig handeln und planen, völlig neue Anforderungen an die Qualitätssicherung stellen.
Sehr wichtiges Thema. Ein anderer spannender Beitrag ist Blind Recruiting. Eine Analyse dieser ungewöhnlichen Methode, Bewerbungsgespräche wirklich im Dunkel zu führen, um unbewusste Vorurteile zu reduzieren.
Finde ich extrem spannend. Passend dazu gibt es auch das Interview Astrid Linn von TDM im Interview. Ein Gespräch über Haltung im Vertrieb, klare Grenzen und die Erkenntnis, dass Freundlichkeit allein noch lange keinen Erfolg garantiert.
Und wer das Ganze mal live erleben will, sollte sich der Customer Impact Summit kommt nach Köln ansehen. Ein Ausblick auf das Event im Oktober 2026, das den ganzen KI-Hype mal beiseite schiebt und sich auf echte Use Cases und messbaren Mehrwert im Service konzentriert.
Apropos Mehrwert, wer bei unserer Hearthspan-Diskussion hellhörig geworden ist, Lebst du länger oder richtiger, ist ein super Interview mit Dr. Andrea Gartenbach über moderne Präventionsmedizin und wie wir unsere Biologie langfristig im Alltag unterstützen können.
Und zu guter Letzt, um das mit einer nüchternen Brise Realität abzurunden, Voicebots kann man nicht testen, Punkt. Die nüchterne Erkenntnis, dass echte Kunden sich einfach an keine vorgegebenen Testfälle halten und die Bot-Entwicklung das zwingend akzeptieren muss.
Und das schließt den Kreis zu unserem Beginn wunderbar. Egal wie ausgeklügelt dein Testfall da im Labor ist, in der Sekunde, in der ein echter gestresster Kunde den Mund aufmacht, zerschießt er jedes saubere Balkendiagramm. Der Mensch ist eben einfach nicht standardisierbar.
Das ist das eigentliche Spannungsfeld. Auf der einen Seite die unglaubliche technologische Brillanz von KI und auf der anderen Seite die unberechenbare, hochgradig emotionale Natur des Menschen.
Mhm.
Der Wert der Zukunft liegt nicht darin, die menschliche Kommunikation durch Maschinen zu ersetzen, sondern Schnittstellen zu bauen, die dieses menschliche Chaos aushalten und managen können.
Absolut. Das bringt uns auch schon zum Ende unserer heutigen Besprechung. Aber bevor du dich jetzt wieder in deinen Alltag stürzt, haben wir noch einen letzten, durchaus provokanten Gedanken für dich. Den reißt Dennis Schottler in seinem Editorial nämlich auch kurz an.
Ein sehr verrückter Gedanke.
Ja. Die Entwicklung von KI schreitet so rasant voran, dass es in absehbarer Zukunft vielleicht sogar möglich sein wird, über technologische Schnittstellen mit unseren Haustieren zu kommunizieren.
Das ist ein massiver philosophischer Einschnitt. Wenn Algorithmen das Verhalten, die Laute eines Hundes oder das Miauen einer Katze analysieren und in menschliche Sprache übersetzen können, da betreten wir völlig neues Terrain.
Und genau das ist die Frage, die du dir jetzt mal stellen solltest. Ist das wirklich der Fortschritt, den wir brauchen? Oder erreichen wir mit der KI genau an diesem Punkt die Grenze, hinter der das, was technisch machbar ist und das, was menschlich notwendig ist, einfach nicht mehr dasselbe sind? Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal mit einem Voicebot oder eben deinem Hund sprichst. Danke, dass du bei unserer heutigen tiefgehenden Analyse dabei warst und bis zum nächsten Mal.